Und ich lese jetzt den Predigttext für die heutige Predigt. Ihr habt den im Programmheft, ihr habt aber mehr als was ich jetzt vorlese im Programmheft, weil der Kontext ist auch wichtig, den dürft ihr gerne noch lesen, wenn ihr möchtet. Aber wir beschränken uns auf einen Teil einer Predigt, die Paulus hier hält, und die lese ich vor ab Vers 22. Paulus trat in die Mitte des Areopags und sagte: Ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Ich bin durch eure Stadt gegangen und habe mir eure heiligen Stätten angesehen. Dabei habe ich auch einen Altar entdeckt mit der Inschrift für einen unbekannten Gott. Was ihr da verehrt, ohne es zu kennen, das mache ich euch bekannt. Es ist der Gott, der die Welt geschaffen hat und alles, was darin lebt. Als Herr über Himmel und Erde wohnt er nicht in Tempeln, die ihm die Menschen gebaut haben. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden, denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. Und er hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden könnten. Denn er ist ja jedem von uns ganz nahe. Durch ihn leben wir doch, regen wir uns, sind wir. Oder wie es einige eurer Dichter ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Letzte Woche stand hier meine Frau Angelina und hat gepredigt. Und so wie wir zwei zusammengehören, meine Frau und ich, ist auch diese Predigt gehört mit der von letzter Woche zusammen. Sie sind als Paar gedacht. Und letzte Woche hieß der Predigttitel und das Thema: Nicht alles in unserer Stadt ist automatisch gut und nicht alles in unserer Stadt ist automatisch schlecht, ist der Titel meiner Predigt heute. Das sind zwei Dinge, die sich ergänzen in der Sichtweise, ihr merkt das. Und im Titel ist das Thema Stadt. Und wenn wir über Stadt nachdenken, dann denken wir, meine Frau und ich, und auch in dieser Predigtreihe, in der wir gerade sind, denken wir über die Menschen in der Stadt nach. Eine Stadt macht aus, dass sehr viele Leute auf engem Raum zusammenwohnen und die machen eine Stadt aus. Das heißt, die prägen auch mit dem, wie sie sind, den Charakter einer Stadt. Was denen wichtig ist, wie gut sie sind, wie böse sie sind, all das hat Auswirkungen auf die Stadt. Von daher machen wir uns heute vor allen Dingen Gedanken über das Wesen von uns Menschen. Und dann am Schluss auch ein bisschen, was das für uns als Stadt bedeutet. Wenn man jetzt über das Menschenbild nachdenkt, gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Sichtweisen davon, wie der Mensch eigentlich ist. Ich habe euch drei abgedruckt, zwei davon lese ich vor, die findet ihr im Programmheft. Das erste: Würde der Mensch beim Blick in den Spiegel statt des Ebenbildes seinen Charakter sehen, so mancher würde zu Tode erschrecken. Oder ein bisschen positiveres vielleicht: Wenn ich an die Welt denke, werde ich pessimistisch, wenn ich an die Menschen denke, werde ich optimistisch. Sichtweisen darüber, wie der Mensch ist. Und jeder von uns lebt mit einer Annahme, wie wir Menschen sind. Die habt ihr, ob ihr die so prägnant formulieren könnt oder nicht, aber die liegt hinter ganz vielem unseres Handels, unseres Lebens. Da haben wir Erwartungen. Zum Beispiel, wenn ihr euch auf eine Begegnung vorbereitet, stellt euch vor, ihr lernt Leute kennen, die kennt ihr noch nicht und ihr wisst, das wird gleich passieren. Was denkt ihr? Wie wird dieses Treffen? Wird es irgendwie komisch, weil irgendwie eigentlich keiner Lust hat, den anderen kennenzulernen oder alle irgendwie ein bisschen unbeholfen sind, was das angeht? Oder muss ich misstrauisch sein? Oder stellt euch vor, oder, keine Ahnung, wesentlich positiver, ne? Ich lerne jetzt gleich die besten Freunde meines Lebens kennen. Wäre ja auch möglich. Oder vielleicht denkt ihr so bei einem geschäftlichen Termin: Oh, ich muss aufpassen, gleich die ziehen mich über den Tisch. Oder: Boah, wir haben alle dasselbe Ziel, wir werden richtig gut zusammenpassen, das wird super. Oder stellt euch vor, wenn es darum geht, das Verhalten anderer anzupassen. Ihr habt was zu Hause vergessen, müsst nochmal zurück, seid mit dem Fahrrad unterwegs, stellt es kurz unten ab und ihr müsst 2 Minuten hoch. Schließt ihr das Fahrrad ab oder nicht? Frage des Menschenbilds. Wenn ihr Leute leitet, für die ihr verantwortlich seid, welches Maß an Kontrolle und Überwachung müsst ihr machen? Wie oft müsst ihr vorbeigehen, damit die auch ordentlich arbeiten? Oder denkt ihr, also das, was sie hauptsächlich brauchen, ist Vertrauen und dass ich denen freie Hand gebe und das wird richtig gut? Alles dazwischen, das ist Menschenbild. Und das sind Fragen, die wir uns immer wieder stellen. Und das verändert sich im Laufe des Lebens, je nachdem, welche Erfahrungen wir machen. Und die Reise mit Gott ist eine, die uns zu mehr Weisheit führt. Und so wollen wir uns auch diesem Thema stellen und weise werden. Ja, weil je besser unser Bild von Menschen ist, je akkurater, je genauer, desto besser können wir navigieren und Entscheidungen treffen und das Fahrrad abschließen oder nicht. Also wie siehst du dich als Mensch? Wie siehst du andere? Wie siehst du die Menschheit insgesamt? Heute werden wir sehen, wie Gott die Menschen, die anderen und auch dich sieht. Und wir haben drei Punkte. Da schauen wir uns an, wie wir Menschen sind und warum wir Menschen so sind. Und dann haben wir noch einen Anwendungsteil. Da gucken wir ein bisschen, wie der wird. Bin ich noch gespannt. Die drei Punkte. Wir sind Anbetende, wir sind Abhängige und wir sind Ebenbilder. Starten wir mit Punkt 1, mit den Anbetenden. Unser Text kommt aus der Apostelgeschichte, ein Buch in der Bibel, das Lukas geschrieben hat. Und er beschreibt die Ausbreitung des christlichen Glaubens in den ersten Jahrzehnten. Und er beschreibt auch die Reisen von Paulus. Und er reist, um Menschen von Jesus zu erzählen und Gemeinde zu gründen. Und er ist hier in Athen und muss auf seine Begleiter warten, um dann weiterzuziehen. Und Athen ist in der Zeit das intellektuelle Zentrum der griechisch-römischen Welt. Das war unglaublicher Magnet für alle schlauen Köpfe, zu denken, boah, da will ich hin, da will ich lernen, aber da will ich auch beitragen. Und das trägt natürlich auch zu so einer Stadtkultur bei. Und die ist auch in den ersten Teilen kurz vor unserem Predigtext beschrieben, dass die Leute wissbegierig waren, dass sie lernen wollten, dass sie alles Neue aufnehmen wollten und es lieben, das direkt weiterzugeben. Also das beschreibt Stadtkultur. Auf eine gewisse Weise auch richtig schön. Und gleichzeitig ist in Athen richtig viel los. Nämlich es gibt unzählige Tempel, Schreine, Statuen und Altäre. Man sagt mehr Götter als im ganzen Land. Und ein römischer Satiriker der Zeit sagt, schön zugespitzt, wie die das so machen, dass es einfacher war, hier einem Gott als einem Menschen zu begegnen. Und diese Statuen, Gebäude und Monumente von Athen, manches sehen wir heute auch noch als Ruinen, die waren ohne Konkurrenz. Das ist die Spitze der Architektur und des Handwerks. Da gab es zum Beispiel eine riesige goldene und elfenbeinerne Statue von Athene, deren glänzende Spitze über 60 Kilometer weit sichtbar war. Die haben investiert, die haben sich Mühe gegeben, dass das eine richtig schöne Stadt ist und dass ihre Götterstatuen krass aussehen. Und jetzt kommt Paulus in diese Stadt und wir lesen in Vers 16, wie das auf ihn wirkt. Und Lukas, vielleicht hat er dieses Wort erfunden, es kommt anscheinend nirgendwo anders vor, was er da nutzt. Es ist wie, als ob die Stadt unter den Götternbildern begraben ist oder von ihnen überhäuft ist. So, das Wort verwendet er dafür. Und das schockiert Paulus. Und er ist nach einer Weile in der Stadt, das könnt ihr auch nachlesen, und dann bekommt er die Gelegenheit, das, was er, wovon er erzählt, wovon er nicht schweigen kann, im Areopag vorzustellen. Und das müsst ihr euch vorstellen als so das Gremium, das so ein bisschen Überblick behalten hat, was wird hier eigentlich gelehrt, um welche Lehren gibt es hier und ist es okay, dass das hier weitergegeben wird. Die laden ihn ein und er darf mal erzählen, wofür er so steht. Und der Predigttext, den wir haben, der ist nur ein Ausschnitt von der Predigt, von der Rede, die er da hält. Und auch diese Rede, die, wenn man die liest, die ist 2 Minuten lang, Paulus wird ein bisschen mehr geredet haben. Ne? Das ist irgendwie kondensiert von dem, was da wirklich passiert ist. Paulus beginnt eine Rede, und das ist ein guter Schachzug, freundlich, höflich zu sein. Er sagt, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass es euch mit der Religion sehr ernst ist. Er nennt sie religiös, er nennt sie fromm, es ist höflich, ja, eigentlich ein Lob. Und wenn man sich die Stadt vor Augen führt, die Athener sind Anbeter, von ganzem Herzen und von ihrem Geldbeutel. Aber Paulus erweitert das noch auf alle Menschen in Vers 27, seine Überzeugung, dass nicht nur die Athener Anbeter sind, sondern auch alle Menschen. Er sagt, und er, das ist Gott, hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, dass sie ihn vielleicht ertasten und finden können. Er sagt, alle Menschen sind irgendwie auf der Suche nach Gott. So hat Gott uns gemacht. Die zwei Verse legen das nahe. Und bei den Athenern, okay, das ist gekauft, diese Behauptung wird stimmen, aber wie ist das denn in Potsdam mit 80% Konfessionslosen? Also Leuten, die sich keiner Religionsgemeinschaft zuzählen. Stimmt das auch hier im Osten Deutschland, der ja, wahrscheinlich atheistischsten Region der Welt? Kann man hier mit Recht sagen, Menschen sind anbetende Wesen? Da müssen wir mal genauer hinschauen, was bedeutet es denn, etwas anzubeten. Der Duden sagt, ein höheres Wesen oder überhaupt etwas betend zu verehren. Und zum betend verehren gehört auch zu bitten. Und da schauen wir mal ein bisschen rein. Eine Bitte auszusprechen an irgendjemanden macht ja nur Sinn, wenn ich mir erhoffe, dass er dem auch entsprechen kann. Und ich glaube, das tun wir tatsächlich als eher religiöser, atheistischer Osten irgendwie im Ganzen nicht so doll. Ja? Wir richten unsere Bitten nicht unbedingt an göttliche Wesen, sondern eher auf die Dinge, die uns nahe sind, nämlich die Dinge aus der materiellen Welt oder auch an Menschen. Kaum einer würde jetzt zu seinem Partner oder seiner Partnerin laut sagen, mach mich glücklich. Ich erhoffe mir, dass ich durch dich so richtig erfüllt werde. Dafür werde ich dich über alles verehren. Aber so mancher verhält sich genauso, als ob er das sagen würde. Ich selbst, ich ertappe mich manchmal dabei, auf unbeherrschte Weise irgendwie hinter was her zu sein, als ob es mich auf magische Weise erfüllen könnte. So. Vielleicht kennt ihr das auch so. Da binge-watcht man so eine ganze Serie und fragt sich eigentlich, was ist denn da mit mir los? Warum kann ich denn nicht anders, als irgendwie weiterzugucken? Oder meine Hand hört nicht auf, in den Gummibärchentopf zu greifen. Oder man will so lang wie möglich aufbleiben und den Tag noch so richtig ausquetschen. Oder das Gegenteil, man kann nicht so richtig aufstehen, weil man denkt, boah, noch so ein bisschen Schlaf, das wird es jetzt noch bringen. Das sind Zeichen, dass wir von Dingen göttliche Eigenschaften erwarten, uns zu erfüllen. Ich bete es an, dadurch, dass ich Erfüllung von ihm erwarte. Und überall, wo wir kein Maß finden, im Erleben oder im Gefühlen oder im Besitzen wollen, ich will immer noch ein Werkzeug mehr, alles Streben nach Erfüllen durch diese Dinge der Welt kommt daher, glaube ich, dass wir geborene Anbeter sind, ausgerichtet auf Gott. Wir suchen eigentlich Gott, wie es hier im Text steht. Wir tasten so ein bisschen wie Topfschlagen und setzen alles ein, um doch endlich die Erfüllung zu finden, die nur bei Gott zu finden ist. Die geschaffene Welt taugt nicht dazu. Sie ist dafür einfach nicht gedacht. Und weil wir Anbeter sind und das auf zu kleine Dinge richten, sind wir unersättlich. Vielleicht habt ihr diese Woche mitbekommen, Deutschland konnte den Erdüberlastungstag feiern diese Woche. Was ist das? Der Erdüberlastungstag ist ein Tag, den hat man sich ausgedacht, um so ein bisschen Gefühl dafür zu kriegen, wie viel wir eigentlich verbrauchen. Und man gibt jedem Land entsprechend seiner Größe und seiner Einwohner Ressourcen, die die Welt produzieren kann innerhalb eines Jahres, rechnet das so aus und dann rechnet man das gegen, wie viel die denn tatsächlich verbrauchen. Und die meisten Länder verbrauchen tatsächlich mehr, auch Deutschland, ist jetzt keine Überraschung. Und jetzt legt man einen Tag im Jahr fest, wenn man jeden Tag gleich viel verbrauchen würde, wann diese Bevölkerung das, was die Erde für sie reproduziert, erreicht hat. Wann quasi aufgebraucht ist. Und ab wann man im Kredit lebt. Und der war diese Woche, Anfang Mai. Wow. Stark. Ich glaube, wir sind wirklich unersättlich. Von was kannst du einfach nicht genug bekommen? Manchmal sagt man das so scherzhaft, von diesem Brotaufstrich oder diesem Käse kann ich nicht genug bekommen. Aber im Ernst, wovon kannst du nicht genug bekommen? Von Sex, von Anerkennung, von Gebrauchtwerden, von Genuss. Und jetzt mache ich was Überraschendes. Man könnte jetzt sagen, lasst das. Aber ich will euch mal ermutigen, mal hinzufühlen. Wenn ihr euch das nächste Mal dabei ertappt, dann versucht mal nicht, das zu unterdrücken, sondern spürt dem mal nach, wie stark eure Sehnsucht eigentlich ist. Was ist das denn? Spürt mal die Kraft der Anbetung, die Kraft des Suchens. Die hat Gott in euch reingelegt. Und die soll euch eigentlich, die soll uns zu Gott ziehen. Aber wir lassen sie uns zu anderen Dingen ziehen. Wir haben gesehen, wie wir Menschen sind. Aber warum sind wir so? Nochmal in Vers 27. Und er, Gott, hat gewollt, dass die Menschen ihn suchen, damit sie ihn vielleicht ertasten und finden können. Gott hat uns die Sehnsucht nach ihm ins Herz gelegt, damit wir zu ihm nach Hause kommen. Damit, ja, wie die Familie komplett wird. So. Stellt euch eine Familie vor, die hat ein Kind und liebt das Kind über alles und merkt aber, hey, wir wollen noch mehr. Das ist so cool. Irgendwie fühlt sich das noch nicht komplett an. Ich glaube, so ist das mit Gott. Der hat das Gefühl, es reicht noch nicht. Kommt doch zu mir. Ich will euch in meiner Familie haben. Richtet euch auf mich aus. Er will Gemeinschaft mit uns. Darum geht es beim Gefundenwerden. Und er will angebetet werden. Wenn ein Mensch das fordern würde, bete mich an, ist es sehr, sehr komisch für uns, zu Recht. Aber für einen Gott ist das ganz normal und angemessen. Das steht ihm zu. Gott will, dass wir ihn anbeten. Das bedeutet, zu staunen, ihm zu danken und ihm zu sagen, wie genial er ist. Er kann damit umgehen. Wir sind so, wie wir sind, weil Gott uns gemacht hat und uns bei sich haben möchte. Und wir sind Anbeter, weil Gott gerne angebetet werden möchte. Kurze Zwischenfrage, wie wirkt sich diese Eigenschaft jetzt auf das Lebensgefühl in Potsdam, auf unsere Stadt aus, dass wir Anbeter sind? Natürlich gibt es Leute, die das bewusst machen, aber diese Unersättlichkeit, dieses nicht genug kriegen können, auch von Dingen, die eigentlich klein sind und eigentlich lächerlich, die nimmt unsere Aufmerksamkeit, unseren Fokus, unser Geld, unsere Zeit in Anspruch. Stellt euch vor, all das, wo wir so unersättlich sind, das würde guten Dingen, würde anderen Dingen zugutekommen. Wir wären frei davon, uns um das zu drehen, was wir so ausquetschen wollen, dieses Leben. Wir wären frei. Das ist, was Gott uns schenken möchte, wenn wir uns um ihn drehen. Freiheit, Ressourcen, Kapazität, um uns ineinander und um diese Welt zu kümmern. Punkt 2. Wir sind Abhängige. Ich meine hier nicht drogen- oder co-abhängig oder so, sondern im Sinne von auf ihn angewiesen. Anhand der Sehnsüchte, haben wir gerade gesehen, sind wir anbetende Wesen. Und jetzt schauen wir anhand der Bedürfnisse, die wir haben, dass wir abhängig sind von ihm. Im Text taucht es an zwei Stellen auf. Vers 25. Er ist auch nicht darauf angewiesen, von den Menschen versorgt zu werden. Das ist für die Athener krass, weil die geben ihren Göttern die ganze Zeit Essen und so. Vielleicht seid ihr hier schon mal zum Beispiel im indischen Restaurant gewesen, da gibt es manchmal so Götterfiguren, die haben so eine Schale Reis oder sowas. Ne? Das ist das. Gott ist nicht darauf angewiesen, von uns versorgt zu werden. Denn er selbst gibt ihnen das Leben und alles, was sie zum Leben brauchen. Er hat aus einem einzigen Menschen die ganze Menschheit hervorgehen lassen, damit sie die Erde bewohnt. Für jedes Volk hat er im Voraus bestimmt, wie lange es bestehen und in welchen Grenzen es leben soll. In Vers 28, und das ist auch ein Zitat von griechischen Dichtern, durch ihn leben wir doch, durch ihn. Wir regen uns und sind wir. Die Überzeugung dahinter ist, Gott sorgt für alle seine Geschöpfe. Er hat sie geschaffen, aber er hält sie auch. Und das bedeutet, dass Gott auch den Menschen, die nichts von ihm wissen wollen, viele gute Dinge und Erfahrungen gibt. Jesus sagt dazu, Gott lässt seine Sonne scheinen auf böse Menschen wie auf gute. Und er lässt es regnen auf alle, ob sie ihn verachten oder ehren oder verachten. Was gehört dazu? Regen, Sonnenschein, Essen, Unterkunft, Atem, Bewusstsein, der Wille, der Verstand, unsere Tatkraft, unsere Gesundheit. Unsere Erfolge, die schreiben wir uns so gerne zu, aber auch die gibt uns Gott. Unsere Sicherheit, unsere Zugehörigkeit zu anderen Menschen, hier finden wir es so ein bisschen im Teil von einem Volk sein und dass Gott auch die Völker leitet und bestimmt. Also zusammengefasst einfach das Leben. All das Leben kommt von Gott. Dass Gott uns versorgt, heißt ja natürlich jetzt nicht, spüren wir auch, dass alle alles im Überfluss haben, sondern es heißt, dass alles, was wir überhaupt bekommen, ein Geschenk an uns ist. Dass da, wo wir etwas nicht haben oder unser Leben aufhört, da trifft Gott in seiner freien Entscheidung, da ist er der Meinung, dass es genug war. Es ist Gottes freie Entscheidung, uns irgendwann nicht mehr zu geben, so wie er uns überhaupt nichts geben muss. Ich glaube, da haben wir oft das Gefühl, dass es wie ein Recht ist, dass alle das Gleiche bekommen. Aber das ist nicht so bei Gott. Wir haben nicht das Recht zu leben. Wir haben nicht das Recht, versorgt zu werden. Es ist Gottes Geschenk. Er hat uns ausgedacht, er darf das entscheiden. Er gibt als ein Geschenk. Und Geschenke können wir nicht einfordern. Wir Menschen, sagt die Bibel, das sieht sie so, sind abhängig, weil wir nicht Gott selbst sind, weil wir nichts aus dem Nichts schaffen können, So, wir sind eingebettet in ein größeres Ganzes. Nochmal die Rückfrage, wenn wir von Gott als von ihm abhängige Wesen gemacht sind, was hat er sich dabei gedacht? Warum? Wir sind so, weil Gott zeigen möchte, dass er großzügig ist. Sogar an Menschen, die ihn nicht wollen, obwohl er die Quelle alles Guten ist, das ihnen passiert. Und Gott gibt uns und vor allen Dingen denen, die nicht mit ihm leben wollen, viel Zeit zu leben. Warum? Ihm ist es wichtig, dass jeder Zeit und Gelegenheit hat, zu ihm umzukehren, ihn als den zu erkennen, der er ist. Und damit zeigt er, wie gerecht er ist. Gott wird am Ende der Zeiten richten, indem er alle vom Himmel abweist, die nicht umkehren wollten. Und je mehr Gelegenheit man hat, umzukehren, desto deutlicher wird, dass sein letztliches Urteil gerecht ist. Gott ist gerecht und Gott ist großzügig. Und das zeigt sich darin, dass er uns versorgt und dass wir abhängig von ihm sind. Wie beeinflusst diese Eigenschaft, dass wir abhängig von ihm sind, das Leben in Potsdam? Wir spüren das in dem, wo die Dinge knapp sind. Und das soll uns dazu führen, dass wir mit ihm reden und ihn bitten um Hilfe. Wie viele von uns haben schon auf abgefahrene Weise Wohnungen bekommen? Gott möchte gern gebeten werden. Und wo wir das tun, erleben wir Mut und Freiheit und Versorgung und Sorglosigkeit. Und das tut der Stadtgesellschaft richtig gut. Sorglosigkeit, Vertrauen, Dankbarkeit, das sind Werte, die in der Stadt gut tun. Mein dritter Punkt. Wir sind Ebenbilder von Gott. Im Text heißt es von Gottes Geschlecht oder stammen von ihm ab. Vers 28. So wie einige eurer Dichter es ausgedrückt haben, wir sind sogar von seiner Art. Ich nehme noch was hinzu, das hier ist eher so ein bisschen aus dem griechischen Denkweise. In der Bibel wird das anders ausgedrückt, in 1. Mose 1, Vers 26. Dann sprach Gott, nun wollen wir Menschen machen, ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer, über die Vögel in der Luft, über das Vieh und alle Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Menschen sind Gott ähnlich. Ist irgendwie ein krasses Konzept. Wir Menschen sind so gedacht, das biblische Gedankengut, damit wir zeigen sollen, wie er ist. Wir Menschen sind ja visuelle Wesen und wir haben die Sehnsucht danach, Gott zu sehen, wie er denn eigentlich ist. Und Gott antwortet darauf. Aber nicht, indem er uns ein Bild von sich zeigt. Ihm ist sehr wichtig, dass wir uns keine Bilder von ihm machen. Dass wir das nicht machen. Das ist das erste der 10 Gebote. Sollen wir nicht machen. Und deswegen ist es auch für Paulus so krass, in dieser Stadt zu sein, wo überall Bilder von Gott sind, von anderen Göttern. Das ist falsch. Das fühlt sich richtig schlecht an. Aber Gott selbst hat Bilder gemacht. Für uns Menschen. Wir sollen zeigen, wie Gott ist. Ich finde das eine krasse Herausforderung. Aber alle Schönheit, die wir Menschen haben, alle Hoffnung, die man in uns berechtigterweise setzen kann, die sind deswegen gerechtfertigt, weil wir Gott ähnlich sind, weil wir genial sind. Hier möchte ich mal ein bisschen euch vor Augen führen, wie genial wir eigentlich sind. Das ist so cool. Habt ihr schon mal, nee, wahrscheinlich nicht, Trompete gespielt? Ich habe mal angefangen, das zu üben. So 2 Wochen habe ich es durchgehalten. Man übt erst mit dem Mundstück, damit man nicht alle Leute mit der großen Lautstärke auf die Nerven geht. Und dann muss man einen Ton treffen, mit der Lippenspannung und so. Aber man hat keinen Ton zum Vergleich oder so, sondern man muss den einfach treffen. Ich finde es sauschwer. Ich habe diesen Ton nicht in mir. Das muss man üben und dann kommt der Rest so. Dann muss, keine Ahnung, mit den Ventilen und so. Und dann macht man verschiedene Töne und davon mit den Ventilen abweichend macht man dann die Trompete länger oder kürzer, sodass man dann den Ton trifft, den man haben möchte. Krass. Und dann gibt es Leute, die investieren richtig viel Zeit, damit sie das können. Und dann spielen die unfassbar. Trompete, Posaune, Tuba, Sousaphon, das Riesending. Das ist cool. Miles Davis ist einer von denen, die das sicherlich mit am besten können. Das ist genial. Das ist richtig cool. Gott steht dahinter, der uns Fähigkeiten gibt, Begabung, und der uns hilft, die zu trainieren, über Jahre zu kultivieren, uns zu bemühen, immer zu schleifen, immer besser zu werden. Und dann sind Dinge, wo wir sagen können, wow, wie krass ist das eigentlich? Und da gibt es noch so viel mehr. Im Handwerk. Ich gucke gern bei YouTube Leuten zu, wie sie Sachen bauen. Möbel, mit welcher Präzision die mit Handwerkzeugen arbeiten, das ist mir ein Rätsel. Das ist unglaublich schön. Was ganz anderes. Künste natürlich, Literatur, aber auch Gastfreundschaft. Wie cool auch manche von euch Gastfreundschaft leben, wo man in dem Moment, wo die Tür sich öffnet, man reinkommt, man sich zu Hause fühlt, wo man Wärme spürt und denkt, wow, das ist wunderschön hier. Das ist Gottes Genialität, die er uns gibt. Und wir tragen als Menschen etwas von Gott in uns, das das möglich macht. Da ist noch was zu erkennen. Und das gibt es auch, diese Erkenntnis in anderen Weltanschauungen. Zum Beispiel kennt ihr das vielleicht aus Yoga oder Hinduismus. Da gibt es diesen Gruß, Namaste. Ich verbeuge mich vor dir, ich ehre das göttliche Wesen in dir. Die verstehen das noch mal ein bisschen anders, aber irgendwie ist da auch was davon. In dir ist was, was groß ist, was über dich hinausgeht. Und so wie auch im Hinduismus gibt es ja auch Leute, die das im griechischen Denken verstanden haben. Und so können wir auch bruchstückhaft was von Gott erkennen. Und diese Genialität zeigt sich auch in unserer Stadt, in dem, wo wir exzellent sind, wo wir uns umeinander kümmern, im Zwischenmenschlichen, ist so viel Cooles. So viele Organisationen, die ich aufzählen könnte, die hier richtig, richtig tolle Arbeit machen. Aber auch in deinem Leben. Vielleicht gibt es so Sachen, die du schon länger machst, die du vielleicht beruflich machst, Tag für Tag oder Woche für Woche, die übst du. Dinge, wo Gott dir Begabung gegeben hat und die du kultivierst. Wo sich Gottes Schönheit und Genialität in dir zeigt. Das ist so cool. Und jetzt wisst ihr, das ist nicht die ganze Geschichte. Gott hat uns Menschen auch mit der Möglichkeit geschaffen, sich gegen Gott zu entscheiden. Und das heißt, wir können wirkliche Entscheidungen auch mit schlimmen Folgen treffen. Und das führt dazu, dass ein falsches Bild von Gott entsteht. Wir sollen auf Gott hinweisen, wie er ist. Und manchmal tun wir das auf geniale Weise und Leute staunen. Und manchmal tun wir das auf furchtbare Weise. Und Leute ekeln sich und erschrecken sich. Und das ist nicht, wie Gott ist. Nur einmal ist ein Mensch über diese Erde gelaufen, bei dem diese zweite Seite, die dunkle Seite, nicht zu finden war. Der das perfekte Ebenbild von Gott war. Wir hören gleich noch ein bisschen von ihm. Wenn wir Ebenbilder Gottes sind, was hat sich Gott dabei gedacht? Warum? Wir sind so, weil Gott zeigen will, wie genial er ist. Wo wir Menschen großzügig sind, verweisen wir auf seine Großzügigkeit. Wo wir Menschen gut leiten, zeigen wir, was für ein noch viel herrlicherer Leiter und Herr Gott ist. Wo wir Menschen einander lieben, zeigen wir etwas von Gottes Wesen, der die Liebe in Person ist. Wo wir zur Heilung von Menschen oder Tieren beitragen, zeigen wir etwas von Gottes Wesen, der alles Schlechte in Ordnung bringen will und kann. Wo wir Atemberaubendes schaffen, zeigen wir, wie atemberaubend Gott geschaffen hat und schaffen kann. Wie beeinflusst, dass wir Ebenbilder sind, das Leben in Potsdam? Ich glaube, wir haben ein starkes Verständnis dafür, für die Menschenwürde und dass wir einander mit Respekt begegnen sollen als Potsdamer. Andere würden sagen tolerant. Das Konzept der Menschenwürde hat eigentlich keine Begründung außer dieser, dass wir Ebenbilder Gottes sind. Das ist der Grund. Es ist ein christliches Konzept, das kommt tatsächlich daher. Wir sollen einander annehmen und lieben und schätzen und ehren, weil wir Ebenbilder von Gott sind. Das gibt uns Wert. Und das sehen wir in dieser Stadt, dass es wichtig ist und das ist wunderschön. Okay, wie gehen wir damit um? Der erste Punkt ist, ich glaube, es ist Gott wichtig und bedeutet für uns, dass wir diese Stadt lieben sollen. Lieben aus zweierlei Gründen. Einmal, weil sie wirklich cool ist, weil es wirklich schön ist, hier zu leben. Die Verkehrsbetriebe in Potsdam werben für ihr eigenes Abo und gegen das Deutschland-Ticket damit, dass Deutschland groß ist, aber Potsdam großartig. Das stimmt schon irgendwie, dass Potsdam großartig ist. Das dürfen wir uns mal anerkennen. Nicht so sehr wie wir, vielleicht denkt er eher an anderen, aber es ist cool. Es ist doch auch schön, hier zu leben. Wir dürfen die Stadt dafür lieben, weil sie was von Gottes Wesen zeigt, weil sie cool ist. Wir dürfen das sehen, wir dürfen das suchen, wenn ihr mal rausgeht. Sucht euch mal eine Sache, wo die Stadt euch an Gott erinnert, wo ihr merkt, das hat Gott gemacht, das ist cool, dieser Wert, was auch immer, was ihr seht, diese Menschen, das ist cool. Die zweite Sache ist, wir dürfen diese Stadt lieben, obwohl sie nicht perfekt ist. Wir haben die Sachen von letzter Woche vielleicht in Erinnerung, die Dunkelheit, die Angelina beschrieben hat, die in uns Menschen ist. Das ist nicht in Ordnung. Aber was brauchen wir? Wir brauchen Annahme und Liebe, damit wir die Dinge lassen können, die nicht gut sind. Und das ist Gottes Weg, mit uns umzugehen. Er liebt uns, obwohl wir gegen ihn sind. Er lässt seine Sonne aufgehen über denen, die gegen ihn sind. Das ist das, was Gott von uns möchte, dass wir diese Stadt lieben, weil sie so cool ist und weil sie nicht cool ist. Die Liebe, die diese Stadt braucht, gibt ihr Freiheit, sich zu verändern. Jetzt ist das Potenzial, sich zu verändern, solange wir Gott nicht haben, begrenzt. Deswegen mein zweiter Punkt, was das für uns bedeutet. Wir sollen Jesus suchen. Wir sind als Suchende geschaffen, wir tappen herum und wir brauchen jemanden, der uns hilft, uns zu verändern. Und der uns hilft, der Mensch zu werden, als der wir gedacht sind. Und wen hätten wir da besseren, als der, der dieses Menschsein perfekt verkörpert hat? Jesus, der das Ziel dieser Suche ist. Der gesagt hat, betet und es wird euch gegeben. Sucht, ihr werdet finden und klopft an und euch wird geöffnet werden. Das ist, was Jesus uns verspricht. Er ist der wahre Mensch. Lass uns zu ihm gehen, wenn wir wahre Menschen immer mehr sein wollen, wie Gott uns gedacht hat, wenn das Dunkle in uns immer mehr abnehmen soll. Das ist doch unser Wunsch, unser Leid, woran wir hängen, dass wir den anderen schaden, dass wir nicht so sind, wie wir sein sollen. Wir brauchen Veränderung durch Jesus und die finden wir bei ihm. Und der dritte Punkt, den all das zusammenbinden soll, was ich heute gesagt habe, ist, wir sollen Gott anbeten. Das ist die angemessene Antwort darauf, dass Gott uns so gemacht hat und wie Gott uns gemacht hat. Und das will ich jetzt einfach noch machen. Ich werde beten, ihr dürft gerne dazu aufstehen, wenn euer Herz euch dazu bewegt, euch so dahinter zu stellen. Ich werde jetzt einfach ein paar Sachen aufzählen, die ich an Gott erstaunlich finde. Genau. Gott, du hast diese Stadt Athen krass gemacht. So schlaue Menschen zusammengebracht. So viel Schönheit im Handwerk, in der Architektur. Aber die war nicht auf dich gerichtet. Wir wollen unsere Bemühungen, unsere Schönheit auf dich richten. Du bist es wert. Du bist der Schöpfer dieser Welt. Du hast dir alles von A bis Z ausgedacht. Du musst es nicht mehr machen, als Worte sprechen. Und diese Welt, die so schön ist, ist ins Dasein gekommen. Wir staunen über deine Welt. Wie du den Wald gemacht hast, dass die Bäume über Pilze miteinander sprechen können und sich absprechen und ihn versorgen. So viele Dinge, die wir noch gar nicht verstehen. Die Naturwissenschaft findet kein Ende, deine Welt zu erforschen und dich und deine Weisheit besser zu verstehen. Du bist so groß. Und wenn wir uns Menschen ansehen, sehen wir so viel Schönheit in uns. Wir sehen wirklich optisch, visuell schöne Menschen. Wir sehen welche, die charakterlich unglaublich schön sind. Wir sehen uns, wie du uns gemacht hast. Wir sehen Begabungen, wir sehen Leute, die wirklich bis zum Ende austrainieren und uns einfach nur erstaunen in ihren Leistungen. Wir sehen die Kraft der Kooperation, wo wir zusammen arbeiten können und Unglaubliches erschaffen. Wir leben innerhalb deiner Welt, die du gut gemacht hast, die nicht mehr so gut ist, wie sie ist. Wir danken dir, dass du auch dafür einen Plan hast, dass wir in Jesus dich finden dürfen. Danke, dass wir dich erkennen dürfen und ich will dich wirklich loben, dir sagen, du bist genial. Du bist anbetungswürdig. Danke. Amen. Amen. Ich wollte euch nicht so lange stehen lassen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Ich hätte noch echt, boah, ich glaube, mir wäre noch was eingefallen. Zum Ende der Predigt möchte ich euch eine Frage mitgeben. Manchmal ist man so überfordert von 30 Minuten oder 35 Minuten. Nehmt euch mal eine Sache mit von heute. Eine Sache, die ihr vielleicht in einer Woche euch nochmal dran erinnern wollt. Eine Sache, die euren Alltag verändern kann, die das Potenzial dazu hat. Das kann eine Herausforderung sein, eine Zusage. Ich denke, da war auch viel dabei an Zusagen heute, an einfach guten Dingen, die uns ermutigen, wenn es uns nicht gut geht. Nehmt euch mal eine Sache mit. Was ist diese eine Sache, die du vielleicht aufschreiben willst, die Gott dir heute zugesprochen hat, die du mitnimmst? Amen.